Inforadio Podcast.
Im Forum hören Sie heute eine Aufzeichnung der Veranstaltung vom 29. November aus der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in der Berliner Kronenstraße. Die Grundtorheit der Epoche? Fragezeichen, Geschichte und Gegenwart des Antikommunismus. So lautet der Titel und der nimmt Bezug auf einen Satz von Thomas Mann. Thomas Mann hatte 1943 aus der Erfahrung des US-Exils mit der beginnenden McCarthy-Ära heraus und angesichts der Mobilisierung antikommunistischer Ressentiments zur Unterstützung des Nationalsozialismus wörtlich im Schrecken vor dem Wort Kommunismus die Grundtorheit unserer Epoche gesehen. Die umfängliche Veranstaltung fand mit Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte München, Gesine Schwan von der Humboldt-Viadrina School of Governance, dem ungarischen Historiker Christian Ungvari und dem Abgeordneten der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Jan Korte, statt. Hören Sie vor der ersten Nachrichtenunterbrechung Ausschnitte aus dem Einleitungsvortrag. Der Historiker Bernd Faulenbach, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Aufarbeitung, erläutert die schillernde Vielfalt, die im Begriff Antikommunismus steckt.
Ein Thema, das zweifellos außerordentlich umstritten ist. Ich selbst habe dies gemerkt, als vor ein paar Tagen mich ein bekannter Politiker dieses Landes angerufen hat. Er hatte diese Einladung zu dieser Veranstaltung gesehen mit dem Plakat »Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau«. Und er berichtete, dass dieses Plakat schon in den 50er Jahren außerordentlich umstritten gewesen sei. Derjenige, der es verfasst hätte oder das konzipiert hätte, ein Mann gewesen sei mit brauner Vergangenheit. Und dass die CDU dieses Plakat dann schließlich auch zurückgezogen habe. Antikommunismus wird bis heute sehr unterschiedlich gewertet. In den akademischen Milieus Westdeutschlands in den 70er, 80er Jahren war das Thema Antikommunismus eindeutig negativ konnotiert, so wird man sagen können. Während es dann daneben doch auch immer Leute gegeben hat und verstärkt nach 1989, 90 gegeben hat, die Antikommunismus für etwas halten, was absolut legitim ist. Jedenfalls mit Hinweis auf Terror und Verbrechen und die fatale Bilanz der kommunistischen Systeme lässt sich natürlich Antikommunismus auch rechtfertigen. Beide Positionen stehen in gewisser Weise nebeneinander im politischen Raum. Lassen Sie mich einige Bemerkungen zum Begriff Antikommunismus machen. Wie die Wortgestalt erkennen lässt, richtet sich der Antikommunismus gegen den Kommunismus, der aber seinerseits eben höchst unterschiedlich ist, diverse Stadien durchlaufen kann und auch verschiedene Richtungen umfasst hat. Auf diesem Hintergrund wird man fragen können, wogegen sich der Antikommunismus wendet. Und man kann auch fragen, mit welchen positiven Inhalten ist Antikommunismus verbunden. Wichtig ist jedenfalls, dass Antikommunismus mit sehr verschiedenen, zum Teil geradezu untereinander gegensätzlichen Positionen verbunden ist. Nach der Oktoberrevolution 1917, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, lassen sich in Deutschland mindestens drei verschiedene Varianten von Antikommunismus unterscheiden. Ein bürgerlicher Antikommunismus, der in gewisser Weise schon vor 1917 da war, der, wenn man so will, ein Stück weit klassenpolitisch aufgeladen war, sich gegen revolutionäre politisch-gesellschaftliche Umgestaltung durch Überwindung des Bürgertums, durch Liquidierung des Bürgertums wandte, wobei die konservative Variante dann nicht zuletzt auch den Atheismus als einen wesentlichen Gesichtspunkt benannt hat gegen den Kommunismus, die Liberale dann stärker abgehoben hat auf Eigentum, auf Markt, vielleicht auch auf Menschen- und Bürgerrechte. Davon zu unterscheiden ist der sozialdemokratische Antikommunismus, bei dem es keineswegs ausschließlich um die Frage, welche der beiden Parteien die Hegemonie in der Arbeiterbewegung hat, ging. Kern des Gegensatzes war doch die Demokratie-Diktatur-Frage, die sich für die Sozialdemokratie 1918-19 in Deutschland stellte. Aber es gibt auch eine dritte Variante, die rechtskonservative, wenn man so will, faschistische oder nationalsozialistische, antikommunistische Variante, meist genannt auch als Antibolschewismus, wobei bei diesem Begriff nicht selten dann auch etwas Antirussisches mitgeschwungen hat, manchmal sogar eine gewisse rassistische Aufladung damit verbunden gewesen ist. Also dieser Antikommunismus war nicht selten amalgamiert auch mit einem Antisemitismus. Also insofern gibt es richtungspolitische Unterschiede zwischen den verschiedenen Ausformungen des Antikommunismus, die bei denen die Verfechter aber doch dies verbindet, dass man im Allgemeinen den Kommunismus als Bedrohung mehr oder weniger existenzieller Art ernst nahm, wobei man teils eher defensiv, teils eher offensiv sich mit den kommunistischen Positionen auseinandergesetzt hat. Aber nicht nur von den Richtungen her, auch phänomenologisch, wenn man so will, also im Charakter und Niveau kann man verschiedene Typen von Antikommunismus unterscheiden. Antikommunismus als politische Position, Antikommunismus als eine politische Haltung, Antikommunismus als eine Mentalität, Antikommunismus als eine entwickelte Ideologie. Oder aber wir könnten verschiedene Funktionen des Antikommunismus jeweils untersuchen. Er kann der parteipolitischen Differenzierung ebenso dienen, wie auch der Tatsache, dass er eine integrative Funktion hat, über Parteigrenzen hinaus oder auch bezogen auf eine Partei. Also alles deutet deshalb darauf hin, dass wir, wenn wir über Antikommunismus reden, jeweils eine sorgfältige historische Analyse des jeweiligen Antikommunismus vornehmen müssen. Es gibt verschiedene Antikommunismen, wenn wir genau hingucken.
Bernd Faulenbach, Jahrgang 1943, lange Jahre am Forschungsinstitut Arbeit, Bildung, Partizipation in Recklinghausen und an der Ruhr-Universität Bochum tätig. Er hat vornehmlich über die Geschichte der DDR und der deutsch-deutschen Beziehungen sowie über die Arbeiterbewegung gearbeitet. Er umreißt im Folgenden die offenen Fragen der Forschung auf dem Gebiet des Antikommunismus, denen sich auch die diesjährige Ausgabe des von ihm mit herausgegebenen Jahrbuchs für historische Kommunismusforschung widmet.
Offene Fragen gibt es selbstverständlich auch bezogen auf die Nachkriegsepoche. Hier spielte nun der Antikommunismus eine veränderte Rolle. Er war dann nicht nur etwas, was im nationalen Rahmen eine Rolle spielte, sondern durchaus auch auf der transnationalen Ebene. Der Antikommunismus wurde ein Stück weit ein Element des Selbstverständnisses der westlichen Welt, so könnten wir jedenfalls in einem weiteren Sinne sagen, wobei dann, was da Antikommunismus wäre, dann auch zu bestimmen wäre, was auch wieder zu einer sorgfältigen historischen Betrachtung zwingen würde. Dass Antikommunismus teilweise auch ein beachtliches theoretisches und auch moralisches Niveau haben konnte, das zeigt etwa die Bewegung des Kongresses für kulturelle Freiheit, die vor allem getragen worden ist von linken, nicht-kommunistischen Linken, von Sozialdemokraten und anderen und von amerikanischer Seite unterstützt worden ist. Natürlich wäre die Frage auch zu erörtern, inwieweit aus diesem Antikommunismus jeweils dann eine spezifische Politik gefolgert worden ist. Ich nenne hier nur das Stichwort einer Liberation Policy, die es in den USA ansatzweise, aber eben nur ansatzweise gegeben hat. Diese Politik wurde im Osten ernst genommen. Sie kam aber im Grunde genommen über Propaganda eigentlich, recht eigentlich nicht hinaus. Zu der jüngst auf einer Tagung in Königswinter kritisch hinterfragten historiografischen Position gehört etwa die Einschätzung, dass es in Nachkriegsdeutschland, also in Westdeutschland, eine konsensfähige antikommunistische Integrationsideologie gegeben habe. Dazu gibt es nun durchaus kritische Fragen. Wenn wir uns die Wahlergebnisse etwa der unmittelbaren Nachkriegszeit, etwa die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 1947 anschauen, immerhin 14%, und einen in Ruhrgebietsstädten sind es deutlich mehr, haben damals KPD gewählt. Allerdings muss man dann umgekehrt auch wieder sagen, dass die Sozialdemokratie sowohl aufgrund der Weimarer Erfahrung als auch der kommunistischen Politik bei der Zwangsvereinigung von SPD und KPD in der SPZ ihren antikommunistischen Kurs in der Nachkriegszeit beibehalten hat, wenn man vielleicht auch untersuchen müsste, ob die gesamte Partei jeweils diesen Kurs voll mitgetragen hat. Behandeln, diskutieren kann man auch über den Antikommunismus, den etwa Konrad Adenauer und die CDU in den Wahlkämpfen propagiert hat. Er diente der Mobilisierung der bürgerlichen Wählerinnen und Wähler, aber er traf nicht zufällig auch die Sozialdemokratie. Inwieweit wir es insgesamt gesehen mit einem deutschen Sonderweg, einem neuen deutschen Sonderweg zu tun haben bei dem Umgang mit dem Kommunismus in Westdeutschland, darüber lohnt sich ein Stück weit zu diskutieren. Jedenfalls wurden die kommunistischen Parteien in Westeuropa eben nicht verboten, sie existierten eben durchaus weiter. Andererseits, wenn man jetzt den Weg dann weiter sieht, es gibt dann nicht nur dieses Verbot, es gibt auch die Wiederzulassung und es gibt dann nach einer Zeit auch einen Anti-Anti-Kommunismus in Westdeutschland. Es war schon schlecht, wenn man also der Opposition des Antikommunismus bezichtigt wurde in akademischen Disputen. Dieser Anti-Antikommunismus war verständlich als Gegenschlag gegenüber bestimmten Formen des Antikommunismus, wurde aber seinerzeit ein Stück weit auch wieder dann dogmatisiert. Vielleicht zur aktuellen Diskussion abschließend noch dies. Der Kommunismus Moskauer Prägung endete zweifellos in einer Sackgasse. Ist der Kommunismus damit und auch der Antikommunismus in gleicher Weise obsolet geworden? Dagegen scheint zu sprechen, dass bei all dem, was ich an historisierender Einordnung vorgeschlagen habe, es offensichtlich für sehr viele Menschen zu früh ist, zu sagen, dies ist Geschichte wie jede andere Geschichte. Diese Geschichte wirkt eben doch auch mit ihren fatalen Folgen, mit Erinnerung an Gewalt und Terror und so weiter fort. Eine schwierige Frage abschließend noch. In welchem Verhältnis steht nun der Antikommunismus etwa zu der Opposition und zu der Volksbewegung in der DDR und in Osteuropa? Überwiegend, so denke ich, war diese Opposition, war diese Volksbewegung etwas, was aus eigenen Erfahrungen heraus entstand. Und dennoch gibt es eben doch auch Kommunikationszusammenhänge. Joachim Gauck und andere haben gemeint, dies sei doch etwas anderes, der Antikommunismus des Westens und die Bürgerbewegung im Osten. Aber wie gesagt, hier und da Verknüpfungen müssten dann doch im Einzelnen noch einmal untersucht werden, inwieweit es da so etwas gegeben hat. Stoff, so meine ich, für eine interessante Diskussion gibt es jedenfalls mehr als genug. Schönen Dank.
Soweit Bernd Faulenbach, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Nach den Nachrichten hören Sie eine geraffte Version des Gespräches mit den Historikern Andreas Wirsching München und Christian Ungvari Budapest und den Politikwissenschaftlern Gesine Schwan und Jan Korte. Letzter ist als Mitglied der Fraktion Die Linke Mitglied des Deutschen Bundestages.
Das Forum im Inforadio heute in Zusammenarbeit mit der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur aus der Berliner Kronenstraße. Antikommunismus als Forschungsgegenstand, Kommunismus und Antikommunismus als mediale Debatte. Ich habe den Eindruck, in diesem Jahr 2011 hat sich da einiges bewegt. Es werden Fragen gestellt. Es ist aber auch eine gewisse Nüchternheit eingetreten im Umgang mit diesem Begriff. Und wir werden darüber sprechen mit Andreas Wirsching, dem neuen Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Mit Gesine Schwan, der Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance. mit Christian Ungvari vom Institut für die Erforschung der Ungarischen Revolution 1956 aus Budapest und mit Jan Korte, Mitglied des Deutschen Bundestages, Fraktion Die Linke. Und Sie alle haben zu diesem Thema publiziert, darauf werden wir zurückkommen. Wir haben eben von Bernd Faulenbach eigentlich etwas auf den Weg mitgegeben bekommen, was fast die Diskussion unmöglich macht, nämlich die Frage, reden wir eigentlich über sehr viele verschiedene Dinge, wenn wir über Antikommunismus sprechen. Andreas Wirsching.
Zunächst mal ist es ein Anti-Begriff und wie alle Anti-Begriffe impliziert das, dass er in gewisser Weise auch schwammig ist. Die Frage ist, wogegen richtet es sich? Der Antikommunismus ist meines Erachtens in seiner ideologischen Struktur älter als 1917. Das heißt, er beginnt, wenn man mal davon ausgeht, dass das Gegenmodell von Kommunismus die Idee einer geschlossenen Nation ist oder sogar einer geschlossenen völkischen Gemeinschaft, dann gehen die Denkstrukturen in dieser Richtung doch über das Jahr 1917 deutlich hinaus. Sie beginnen spätestens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Man kann darüber diskutieren, ob schon nach 1848, nach dem Kommunistischen Manifest. Und dann muss man sich in der Tat die jeweiligen Konstellationen ansehen. Allerdings ein entscheidender Punkt, den ich betonen würde, ist in der Tat, dass unterschiedliche Kräfte zusammenwirken können zu einer antikommunistischen Integration, sogar möglicherweise zu einer Integrationsideologie oder zu einer integrativen Bewegung, wie das zum Beispiel 1933 in der Geschichte, in der deutschen Geschichte ganz deutlich erkennbar ist. Da gibt es sehr viele Berührungspunkte sehr unterschiedlicher Milieus, die dann auch teilweise ganz unterschiedliche Ziele damit verfolgen. Insofern, die Gretchenfrage ist in der Tat, auch da würde ich Herrn Faulenbach ganz stark unterstützen, wie hält es der jeweilige Antikommunismus mit der Demokratie? Ist es sozusagen eine antidemokratische Integrationsideologie oder ist es eine Verteidigung der Demokratie?
Gesine Schwan, in einem Porträt über Sie heißt es, sehr positiv gewendet, sie steht in der SPD für den liberalen Antikommunismus.
Liberal würde ich ersetzen durch demokratisch. Und dann ist es ziemlich eindeutig. Ich stehe für einen demokratischen Antikommunismus, fand auch immer, dass der völlig legitim ist, der demokratische Antikommunismus. Historisch aus der Auseinandersetzung zwischen der Zweiten und der Dritten Internationale oder zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten. Und der Punkt der Differenz war, ob man eine Konzentration politischer Macht wollte oder nicht. War nicht die Frage der Organisation der Produktionsmittel, sondern die Frage der Konzentration politischer Macht, die schon bei Lenin in Staat und Revolution ja als Übergangsphase gedacht war, aber bei ihm auch schon so formuliert war, dass erstmal bevor es dann in eine Abschaffung des Staates und nur noch eine Herrschaft von Sachen und geht, davor aber würde sich die Unterdrückung steigern. Das war eine Form von Dialektik, die da angelegt war. Und die sich in meiner Sicht daraus erklärt, dass Marx selbst diesen Punkt nicht ausoperationalisiert hat sozusagen, sondern er hat fest von seiner Geschichtsauffassung her angenommen, dass der Kapitalismus sich praktisch selbst erledigen würde und übergehen würde in eine klassenlose Gesellschaft und einen Kommunismus. Und ich muss sagen, also wenn man heute so einige Züge sieht, wie sich Kapitalismus organisiert, da war ja seine soziologisch-ökonomische Analyse, dass die Organisationsform in diesen Großorganisationen gar nicht mehr so verschieden sein kann, dass es gleichsam einen sanften Übergang geben kann von einem bürokratisierten Kapitalismus in einen Sozialismus. Das ist ja nachvollziehbar. Allerdings war das eben letztlich doch gar nicht politisch und schon gar nicht global durchdacht. Also ich stand aus einem linken politischen Hause kommend, ganz klar nicht für einen affektiven Antikommunismus, weil meine Eltern im Widerstand weitgehend mit Sozialdemokraten, USPD-Leuten zusammengearbeitet haben, aber auch mit Kommunisten. Und deswegen war ich da nicht mit Schaum vorm Mund. Aber ich muss sagen, als Kind in West-Berlin habe ich vor jedem Fopo Angst gehabt und nicht vor einem westlichen Polizisten.
Jan Korte, Sie haben in einem Interview gesagt, es ist auch 2011 noch etwas anderes in Deutschland über den Kommunismus zu reden, als dies in Italien oder Frankreich zu tun. Ist es auch etwas anderes in Deutschland über Antikommunismus zu reden, als in anderen europäischen Ländern?
Ja, logischerweise, weil in Italien ist das jetzt nicht unbedingt so das Thema. Wenn ich Erörterungen lese, beispielsweise in der modernen linken Theorie, nehmen wir mal Hart Negri. Die jonglieren logischerweise mit dem Kommunismusbegriff völlig anders, als das hier möglich ist, als ich das auch niemals tun würde, logischerweise. Und deswegen glaube ich, und ich sitze hier übrigens nicht nur als Vertreter der Linkspartei, sondern auch als Politikwissenschaftler, der sich damit ein bisschen beschäftigt, das ist ja auch meine Kernthese in meinen Publikationen dazu, dass es schon eine einmalige deutsche Spezifika beim Antikommunismus gibt. Ich glaube, dass er insbesondere, wenn man die Linie zieht aus der Weimarer Republik, dort die Amalgamierung auch mit starken antisemitischen Komponenten, dann die totale Aufladung im Nationalsozialismus mit all den mörderischen Folgen, die das dann konkret hatte, bis dann sozusagen in der Bundesrepublik, die Mitscherlichs haben das sehr schön beschrieben in der Unfähigkeit zu trauern, wie sozusagen der Antisemitismus abgespalten wurde, aber durch eine internationale Entsprechung natürlich der Antikommunismus weiterleben konnte und in der Tat, das ist auch meine Auffassung, natürlich die entscheidende Integrationsideologie hatte, aber seine Funktionen wechselte. Ich glaube, dass in 50er, 60er Jahren der Antikommunismus in der Bundesrepublik vor allem und in erster Linie ein Mittel oder das entscheidende Mittel für die Vergangenheitspolitik, für die Auseinandersetzung bzw. Nicht-Auseinandersetzung mit der jüngsten NS-Vergangenheit gewesen ist.
Christian Ungvari, im Vergleich der beiden Hälften Europas mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen in den letzten 60, 70 Jahren, wie wird beispielsweise in Ungarn diese Vielschichtigkeit von Antikommunismus behandelt, diskutiert?
Also ich glaube, der Ausgangspunkt ist schon ein ganz anderer. Nämlich, ich würde den Thomas Mann-Zitat einfach umdrehen und sagen, die Grundtorheit unserer Epoche, aus zumindest osteuropäischer oder ungarischer Sicht, wäre eigentlich die Ablehnung des Antikommunismus. Nämlich, die Demokratie ist mit Kommunismus nicht vorstellbar. Es gibt weder historische Beispiele, dass das jemals gelungen wäre. Außerdem ist Kommunismus als Herrschaftsform rein ideologisch, ich meine jetzt nicht in Praxis, sondern rein ideologisch, etwas ganz anderes wie Demokratie. Insofern hat der Antikommunismus natürlich einen ganz anderen Stellenwert und da Antikommunismus und Antifaschismus in einer sehr engen Verhältnis miteinander sind und der Staat, der kommunistische Staat, propagierte sich ja als antifaschistisch, was eigentlich sie gar nicht war, wie die Sowjetunion ja auch nicht immer antifaschistisch war. Deshalb wertete sich ja Antikommunismus in der Augen der unterdrückten Bevölkerung sehr auf. Und die Erinnerung an den diktatorischen Antikommunismus, also ich meine die Erinnerung an den ungarischen Pfeilklöster oder an andere, die antikommunistisch eingestellt gewesen wären, die verblasste, wobei gerade die ungarischen Nazis waren eigentlich gar nicht richtig antikommunistisch. Einmal, weil sehr viele frühere Kommunisten bei uns Nazis wurden. Das ist besonders auf dem ideologischen Gebiet ganz prägnant gewesen. Also die komplette ideologische Führung der ungarischen Pfeilklösterpartei waren frühere Kommunisten. Das ist das eine. Und das andere, dass eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Gruppen eigentlich nur in puncto Antisemitismus feststellbar war.
Ich würde noch mal zu dem, was Jan Korte eben angesprochen hat, zurückkommen zu einer spezifischen bundesrepublikanischen Situation nach 1945, 47, 49. Die Übernahme von Eliten aus der Nazizeit mit Hilfe des Antikommunismus in die Demokratie hinein, zugleich die Konfrontation der beiden deutschen Staaten. Was ist das Besondere, was hier herauszuarbeiten ist, Herr Würsching?
Also zunächst mal wird man sagen müssen, dass die Eliten, die nationalen konservativen Eliten natürlich in der Bundesrepublik die Möglichkeit hatten, sich in den Mainstream der politischen Kultur zu integrieren via Antikommunismus. Ich glaube, das ist ein Befund, den man unaufgeregt feststellen kann. Der Unterschied ist natürlich nur der, dass sie zumindest öffentlich im politischen Diskurs nicht gleichzeitig massiv antidemokratisch sein konnten. Das ist natürlich eine wichtige Wende in der deutschen, westdeutschen Geschichte nach 1945, die dann auch die Bundesrepublik natürlich in hohem Maße mitgetragen hat, mit allen Kosten, die das sozusagen in Sachen Umgang mit dem Nationalsozialismus und mit den Eliten des Nationalsozialismus nach sich gezogen hat. Ich würde aber meinen, wenn man jetzt über diese Frage der deutschen Spezifika spricht, muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. Es ist ja völlig richtig, das Stichwort Italien ist gefallen, es ist ja völlig richtig, dass jedes Land gewissermaßen seine eigene individuelle Form des Antikommunismus ausprägt. Und da ist natürlich ein entscheidender Unterschied, ob man eine kommunistische Diktatur erlebt hat oder eben nicht, wie das etwa in Frankreich der Fall ist. Was den deutschen Fall sehr klar auszeichnet gegenüber einer europäischen, fast weltweiten Bewegung, die sich Antikommunismus nennt, ist, glaube ich, zweierlei. Also erstens mal natürlich nach 1945 die Teilung, das ist evident. Aber vor 1933 muss man auch sehen, dass die Spaltung der Arbeiterschaft, der organisierten Arbeiterbewegung in Deutschland besonders tief ist. Der Gegensatz zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, der drückt sich eben in Deutschland, und zwar, wenn ich recht sehe, nur in Deutschland, auch darin aus, dass er vermachtet ist. Wenn man daran denkt, etwa, dass der preußische Innenminister als der wichtigste sozusagen Chef der wichtigsten Polizei in Deutschland eben ein Sozialdemokrat gewesen ist, fast über die gesamte Zeit der Weimarer Republik. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich der Marxismus in der deutschen Arbeiterbewegung auch im internationalen Vergleich eine ganz entscheidende, besonders wichtige Rolle, auch ideengeschichtlich spielt. Man kann also sagen, ein Großteil dessen, was man sozialdemokratischen Antikommunismus nennt, hat seine Wurzel in innermarxistischen Lernprozessen.
Die Kommunistische Partei in Frankreich war ja ziemlich stalinistisch. Und es gab Intellektuelle, die sich ganz offen dem Kommunismus verbunden haben, auch Sartre immer wieder. Es gab natürlich auch sehr bürgerliche Antikommunisten in Frankreich, das ist ja klar. Aber der Kommunismus und der Marxismus war salonfähig, außerdem war er durch die Resistance, durch den Widerstand auch nochmal salonfähig. Heute interessiert mich dieses Thema vor allen Dingen wiederum in Bezug auf seine Symptomatik für die politische Kultur eines Landes, die ich für sehr wichtig halte und durchaus nicht so solide in Deutschland, wie das vielfach behauptet wird, also so positiv sicher, dass wir eine demokratische politische Kultur hätten, auch in die tiefen Dimensionen hinein. Und überall dort, wo sozusagen diese pejorativen Vorurteilsvorwürfe oder die Vorurteile wieder zutage kommen, habe ich ein sehr schlechtes Gefühl. Ich finde das nicht sehr intelligent taktisch, wenn in der Linken die Vorstellung in irgendeiner Weise nahegelegt wird, und so habe ich auch Jan Korte jetzt verstanden, dass er es auch nie intelligent findet, zu suggerieren, als könne man nochmal nach einem Kommunismus suchen, abgesehen davon, dass ich nicht möchte. Also ich möchte diesen Kommunismus nicht, weil ich mir keinen Kommunismus ohne Machtkonzentration, politische Machtkonzentration vorstellen kann. Aber was ich auch ein bisschen bedenklich finde, ist die hysterische Reaktion darauf. Also in der Tat, da bin ich also zu viel internationale Diskussion über diese Dinge gewohnt. Hier wünschte ich mir manchmal in Deutschland auch etwas mehr Historisierung und ein bisschen mehr gedankliche Ruhe, denn ein Problem bei diesem Antikommunismus-Vorwurf war ja schon, dass er so einer Grundtendenz unserer politischen Kultur, die Person einzutüten, zu kategorisieren, mir hat immer das polnische Wort Schufladowacz gut gefallen, also in Schubladen zu packen. Diese Tendenz hat es natürlich begünstigt, dieser Vorwurf des Antikommunismus. Und insofern, auf diese Art Dinge würde ich heute achten. Wir haben keine reale Gefahr des Kommunismus. Unsere Probleme liegen wirklich woanders im Moment.
Es gab eine schöne Polemik zu dem Essay von Gesine Lötsch. Sie schwärme vom Kommunismus und dabei meine sie den Sozialismus der Sozialdemokratie. Nun kann man sich fragen, ob das tatsächlich zutrifft. Nein, sagt Jan Korte. Aber ich finde das hier wichtig, diesen einen Punkt mal nochmal herauszuheben, dass Antikommunismus als sozusagen instrumentelles Moment, das eingesetzt wird in der politischen Debatte, in der Adenauer-Ära sehr weit greift, also eigentlich schon im linksliberalen Bürgertum anfängt, bis hin zu dem berühmten Satz, dann geht doch nach drüben. Dass andererseits die orthodoxen Herrschaftskommunisten jede kleine Abweichung von der aktuellen Lehre schon als Antikommunismus groß gemacht haben.
Zwei Sachen. Das ist ja in der Tat übrigens interessant, mal polemisch zugespitzt, haben ja sozusagen, wenn man mal die Geschichte des bundesdeutschen Antikommunismus Revue passieren lässt, ja zwei Seiten eigentlich dasselbe behauptet, aus unterschiedlichen Lager. Auf der einen Seite der dogmatische Kommunismus, Parteikommunismus, hat gesagt, es gibt nur einen Kommunismus und das ist der sowjetisch geprägte. Und die dogmatischen Antikommunisten in Westdeutschland haben übrigens genau dasselbe gesagt. Es kann nur einen Sozialismus, Kommunismus, Sozialdemokratismus, war meistens mit gemeint übrigens, natürlich aus taktischen Gründen, kann es nur einen geben und das ist der ostsowjetisch geprägte Kommunismus. Da waren die sich übrigens sehr nah, aus natürlich völlig unterschiedlichen Beweggründen, aber das ist ja erstmal eine interessante Sache. Zweite Ergänzung, die ich machen will, neben dieser parteitaktisch-ideologischen Frage, die nutzbar gewesen ist, mehr oder weniger erfolgreich, gab es aber natürlich auch ganz reale Entwicklungen, die wirklich unschön gewesen ist und die auch in anderen Ländern nicht denkbar gewesen sind. Dass beispielsweise kommunistische Widerstandskämpfer, die jahrelang in den Konzentrationslagern gesessen haben, und das ist Realität gewesen, in die Fänge einer politischen Justiz geraten sind in der Bundesrepublik, die maßgeblich, und das erklärt natürlich auch die Vehemenz ein Stück weit des bundesdeutschen Antikommunismus, von denjenigen getragen gewesen ist, insbesondere im Justizapparat, die bis 1945 bereits dort beschäftigt gewesen sind. Wir hatten über 140.000 staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und was nochmal ganz interessant ist, es gab da natürlich auch Momente des Wahns. Also ich habe mir mal in meinem kleinen Büchlein habe ich mir mal alle Kabinettsprotokolle der Adenauerzeit kommen lassen und habe alle durchgelesen, der ersten beiden Legislaturperioden, um mal zu gucken, was war das eigentlich mit dem Antikommunismus in der Tagespolitik? Und da findet man dann in der Tat, heute kann man da natürlich auch ein Stück weit drüber lächeln, gibt es dort Debatten unter Tagesordnungspunkt 1, also wo man denkt natürlich, es geht hier um Wiederaufbau etc. pp., wo sich drüber ausgetauscht wird, Adenauer und andere, dass in Baden-Württemberg an der Autobahn zwei Plakate der KPD geklebt wurden. Das war natürlich schon ein Stück weit in dem Wahn gewesen. Und natürlich auch für einige mit wirklich auch konkreten wirklich Folgen, die finde ich zumindest, ist meine Position natürlich ein Stück weit, die demokratische Entwicklung der Bundesrepublik auch beschädigt haben.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Die Grundtorheit unserer Epoche, Fragezeichen, Geschichte und Gegenwart des Antikommunismus, das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit und zugleich aus der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in der Berliner Kronenstraße. Und jetzt kommen sozusagen die Hinweise zum Nachlesen. Bei mir zu Gast sind Gesine Schwan. 1999 erschien Antikommunismus und Antiamerikanismus in Deutschland, Kontinuität und Wandel. Andreas Wirsching, im gleichen Jahr herausgekommen, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg, politischer Extremismus in Deutschland und Frankreich 1918 bis 1933, 1939. Christian Ungvari, Die Staatssicherheit 1956 bis 1990, Budapest 2009. Und Jan Korte, Instrument Antikommunismus, Sonderfall Bundesrepublik, ebenfalls 2009 erschienen. Eben hat Jan Korte die Formulierung Wahn gebraucht. Hat man in der Bundesrepublik den Einfluss, die Gefahr des Kommunismus überschätzt, bewusst überschätzen wollen, Andreas Wirsching?
Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich eine kommunistische Form der Diktatur bestanden hat. Und das ist nun auch kein Wahn gewesen, dass es diese Diktatur gegeben hat. Andererseits gehört es sicherlich zu einer bestimmten Form auch eines instrumentellen Antikommunismus, diese kommunistische Gefahr zu perhorrisieren und damit aufzublasen, geradezu wahnhaft ist ein starkes Wort, aber in diese Richtung kann man die Phänomene schon in der Zwischenkriegszeit beobachten. Also es gibt 1919 dann vor allem in Deutschland auch antibolschewistische Hysterien. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Nach 1945 stellt sich natürlich in Deutschland die Frage dann schon etwas anders, weil es nun in der Tat diese Diktatur gibt. Und denken Sie an so ein Dokument wie Adenauers Sicherheitsmemorandum vom August 1950, wo mit dieser Angst vor dem Kommunismus operiert wird. Und diese Angst vor dem Kommunismus ist der Hauptgrund in diesem Dokument dafür, dass eine Wiederbewaffnung der Bundesrepublik angeboten wird, die ja auch von den Amerikanern zu dem Zeitpunkt schon längst gewollt wird.
Es war ja gar keine Frage, dass zumindest bis in die 70er Jahre hinein die Sowjetunion und die DDR, Polen sah das zum Teil ein bisschen anders aus, Ungarn auch noch mal ein bisschen anders, aber dann auch nach 68 die Tschechoslowakei, damals Tschechoslowakei, alles sehr, sehr unappetitliche Staaten waren, was das Leben anging und Unterdrückungen waren mit viel Leid und viel Inakzeptablen. Also das ist für mich gar keine Frage. Die nächste Frage war die, wie offensiv man die Sowjetunion hielt, ob sie das subjektiv war, ob sie das objektiv sein konnte und so weiter. Das war der ganze Streit in der mit der Friedensbewegung auch innerhalb von auch innerhalb der SPD. Ich war damals auf der Seite von Helmut Schmidt und für den NATO-Doppelbeschluss. Und Erhard Eppler, mit dem ich in einem wirklich guten freundschaftlichen Verhältnis bin, war dagegen. Mich hat offen gesagt mehr beunruhigt in Westdeutschland in dieser Periode, also nach 68, dass so viele junge Leute das ausgeblendet haben, was da passiert war und infolge dessen, was am Osten stattfand, sich nicht solidarisiert haben mit den Dissidenten in diesen Ländern und infolgedessen auch anfällig waren für eine Propaganda, die gerade die liberale Demokratie in all ihrer Schwierigkeit, Komplexität und so weiter unterminieren könnte. Das war meine Analyse damals und die würde ich auch heute nicht rückblickend jetzt prinzipiell verändern. Der Kernpunkt bei diesen ganzen Antikommunismen ist ja, wie weit sozusagen eine Bejahung der liberalen Elemente der Demokratie vorhanden ist. Dass die nicht ausreichen, sage ich ganz klar als Sozialdemokratin, weil ich glaube, dass eine soziale Fundierung von Demokratie notwendig ist. Aber wer nicht mal die liberalen Elemente, sprich Pluralismus, Anerkennung von Pluralismus, von Freiheitssphären und so weiter, wer das nicht anerkennt, der ist in meiner Sicht oder die ist gefährdet, das eigentlich wirklich schwierige System Demokratie nicht wirklich zu stützen.
Mir fällt etwas noch ein, was ich sagen wollte, weil wir sehr viel darüber debattiert haben, wie Antikommunismus sich definieren lässt. Und ich glaube, das ist ja eigentlich sogar leichter wie Antifaschismus-Definition. Nämlich Antifaschismus-Definition ist ja viel problematischer. Ich sage jetzt zwei Beispiele. Wir haben bei Antikommunismus ja überhaupt nicht den Typ der sogenannten nützlichen Idioten. Die gibt es nicht. Die gibt es nur auf der Seite der Antifaschisten. Jetzt habe ich ja Lenin zitiert, der bezeichnete ja die Befürworter des sozialistischen Systems, die eigentlich gar nicht wussten, was auf sie zukommt, als nützliche Idioten. Bei Antikommunisten ist es ja ganz klar zu unterscheiden, entweder sind es Nazis, das sieht man aber auf den ersten Blick, wenn sie das auf einem nicht-demokratischen Basis ablehnen, oder sind es nicht Nazis?
Die Lehre sozusagen auch aus der Auseinandersetzung mit dem Staatssozialismus, mit dem Kommunismus, ist für mich die Lehre, nie wieder Sozialismus ohne demokratischen Rechtsstaat. Das ist sozusagen Kern, was ich daraus ableite aus der Auseinandersetzung. Und in dem Sinne wollte ich, deswegen hatte ich mich kurz gemeldet, bei Gesine Schwan nochmal anknüpfen, was die Frage, die gesellschaftliche Linke in der Bundesrepublik, was Intellektuelle angeht. Das gab es in der Tat im Umfeld der dogmatischen Linken sozusagen. Auch die Diktatur nicht zu sehen, auch die Verbrechen nicht zu sehen oder sich damit auch nicht auseinanderzusetzen. Es gab aber in der Linken natürlich auch das Gegenteil. Ich komme nun selber aus einer sozialdemokratischen Familie. Also da war die eingehende Übereinstimmung. Ich glaube, Böll hat es damals gesagt, die größten Helfer der Antikommunisten sitzen in Ost-Berlin. Das war auch so bei meinen Eltern die Auffassung. Aber es gab natürlich auch dezidierte Linke, Sozialisten, die natürlich wirklich substanzielle Kritik am Kommunismus aus einer antistalinistischen Perspektive gefunden haben. Ich erinnere an Jürgen Seifert, Ich erinnere an Leute wie Fritz Bauer, viele andere, oder in den 50er und 60er Jahren Heinemann, Niemöller, Kogon. Das waren nun dezidiert Leute, die den Antikommunismus abgelehnt haben.
Aber
die ihn abgelehnt haben.
Ja? Ich spreche von einer anderen Generation.
Gut, gehen wir eine Generation weiter, würde ich sagen, mit dem sitze ich ja auch im Stiftungsrat erfreulicherweise zusammen, Manfred Wilke und Rudi Dutschke haben damals ein hervorragendes Buch herausgegeben zu Solzhenitsyn und wie sozusagen eine fortschrittliche libertäre Linke mit dem Entwicklung im Staatssozialismus umgehen sollte.
Die Schlussfrage hat uns ja Bernd Faulenbach vorhin in seinem Vortrag mit auf den Weg gegeben, nämlich ist der Kommunismus/Antikommunismus obsolet geworden? Und Andreas Wirsching hat deutlich gemacht, wir reden über einen historisch abgeschlossenen Zeitraum, 1991, dem Ende der Sowjetunion. Ist aber möglicherweise etwas aus dieser Auseinandersetzung heute virulent, wenn wir in die Theoriedebatten schauen, wo jüngere Philosophen, Politikwissenschaftler, Denker wie Slavoj Žižek oder Alain Badiou rezipiert werden, wo möglicherweise das Wort Kommunismus verwendet wird, aber was anderes gemeint ist. Ist also das, worüber wir jetzt gesprochen haben, tatsächlich etwas Abgeschlossenes?
Ich glaube, das ist überhaupt nicht abgeschlossen. Also da würde ich energisch widersprechen. Sicherlich in dem Sinne schon abgeschlossen, dass es keine reale Gefahr eines kommunistischen neuen Staates in Europa entstehen würde. Es ist aber in dem Sinne nicht abgeschlossen, dass einmal ist die geistige Verantwortung da, die debattiert werden muss. Ich würde unbedingt darauf bestehen, den Existenz bzw. die Berechtigung dieser Ideologien zu bejahen, schon deshalb, und das ist in Osteuropa, ich glaube, sogar noch besser vielleicht zu sehen, weil Kapitalismus als Gesellschaftsform wird in diesen osteuropäischen Staaten immer mehr abgelehnt. Wozu das in die Perspektive führen kann, wenn Kapitalismus, ja, lesen Sie doch die ungarische Presse, schauen Sie doch an, was Herr Orbán sagt über IMF und über...
Ich meine jetzt nicht nur Ungarn, es gibt andere Länder noch und da würde ich das nicht so akzeptieren.
Ja gut, aber da Kapitalismus als solches von sehr vielen Menschen existenziell als Verlust und als Bedrohung auch empfinden werden kann, und zwar real, weil sie in der Tat meinetwegen in einem nicht in dem Wohlstand leben, wie sie vermeintlich vor der Wende gelebt haben, ist zumindest das Potenzial in Osteuropa für wieder staatssozialistische und diktatorische Gedanken vorhanden. Das sieht man auch in dem Rechtsextremismus, was in diesen Ländern viel größer ist übrigens.
Ja, das ist doch das Problem.
Ja, aber rechts und links ist
nicht der Sozialismus, der Rechtsextremismus ist das Problem.
Ja, das ist aber doch absolut austauschbar in diesen Ländern. Man kann auch die Akteure anschauen. Manchmal sind sie Marxisten, manchmal sind sie Faschisten und sie kleiden sich so.
Also ich glaube schon, dass man ein bisschen aufpassen muss, da die begriffliche Schärfe beizubehalten. Also ich würde ja überhaupt nicht bestreiten, dass sozusagen das Erbe, auch die konkreten Personen in Osteuropa, das ist gar keine Frage, natürlich vorhanden sind, sowohl von Kommunismus wie von antikommunistischen Positionen, die durchaus ihre Legitimität haben, ihre ganz wichtige Bedeutung haben. Aber der Gegenstand, sozusagen der historische Gegenstand, da würde ich drauf beharren, der ist mit 1991 im Grunde vorbei und ich sehe auch nicht, dass man jetzt sozusagen extremistische oder zum Extremismus neigende Positionen austauschen kann und dann sagen kann, also sie sind mal sozusagen rot und mal braun. Ich glaube, was wir jetzt sehen und seit 1991 ist ja eine ungeheure Dynamik nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Westeuropa erfolgt, sind neue, wenn man kann sagen, alte, neue Formen von Marktabhängigkeit und Kapitalabhängigkeit. Ich würde solche Begriffe vorziehen als den Kapitalismus. Das ist auch so ein Spitzenbegriff, der hinter dem sich sehr vieles verbirgt. Aber es gibt natürlich neue Verwundbarkeiten im Markt, die auch durchaus, wenn man so will, antikapitalistische, ja, wenn das Wort nicht von Gregor Strasser stammen würde, dann würde ich jetzt Sehnsüchte sagen, provoziert. Also da haben wir eine neue Epoche, würde ich sagen, wo auch die Frage, wie weit ein politisches System nun auch eine Marktwirtschaft und ein kapitalistisches System sein kann und welche Modifikationen das vielleicht hervorruft, neu verhandelt werden. Davon sind wir Zeuge gegenwärtig. Ich glaube aber, das kriegen wir nicht in den Griff analytisch mit Begriffen wie Kommunismus und Antikommunismus oder geschweige denn Faschismus und Antifaschismus, das würde ich zustimmen, ist noch viel schwieriger.
Also in einem Punkt, glaube ich, ist er obsolet, sagen wir mal in der fast schon heiter zu nennenden Alltagsrealität des Deutschen Bundestages. Dort gibt es, die haben wir gar nicht aufgerufen, natürlich auch noch die obskure Form des Antikommunismus. Das ist, wenn die CDU/CSU nach einem Parteitag der Linkspartei dazu extra eine Aktuelle Stunde macht. Ich glaube, dass Antikommunismus allerdings in der Tat nach wie vor virulent ist in geschichtspolitischen Auseinandersetzungen. Ich glaube nach wie vor, dass Antikommunismus sozusagen nach wie vor Instrument ist, um die NS-Vergangenheit in einer gewissen Form zu relativieren. Ich halte von der Totalitarismus-Theorie überhaupt nichts. Das ist, da glaube ich, dass er durchaus noch virulent ist.
Ich würde gern erst noch mal bei Herrn Ungvári anknüpfen. Mein Eindruck ist, dass er sagt, der Antikommunismus ist nicht überflüssig, wir brauchen ihn noch. Es gibt nach wie vor Personen, die waren mit dem Kommunismus identifiziert, die sind jetzt von mir aus Antikapitalisten von rechts, die eher auf der nationalen und nationalistischen Linie liegen. Aber was sie eint, ist der Antikapitalismus. Der Antikapitalismus, den hat es immer von links und von rechts gegeben. Der von rechts war ein Rückwärtsgewandter und wollte eigentlich irgendwie romantische Vorstellungen des 19. Jahrhunderts zurückschaffen, Ständestaat und sowas alles. Der von links, wenn er marxistisch begründet, kommunistisch begründet war, leninistisch, der wollte sozusagen in Reinform in die klassenlose Gesellschaft. Solche beiden Antikapitalismen gab es. Ich glaube, die sind beide historisch, sind nicht mehr jetzt, sondern was ich nachvollziehen kann, ist, dass sie sagen, es gibt nach wie vor Leute, die im Grunde den demokratischen, liberalen Staat nicht wollen. Das würde ich aber dann jetzt nicht mehr mit antikommunistischen Thesen versuchen zu bekämpfen, die würde ich als Antidemokraten bekämpfen. Denn die wollen einfach Macht, so wie der jetzige Ministerpräsident. Was ich als Letztes sagen möchte, ist dies. Ich glaube, dass der Antikommunismus als ein Mentalitätsbestand, der nicht in sich einheitlich ist, der viele Facetten enthält, keineswegs von heute auf morgen vorbei ist. Solche Mentalitätsbestände sind sehr lange andauernd. Und deswegen bleibt er auch als Resonanzboden, wenn die Situation so ist, dass man sich da wieder mal dran festkrallen kann. Genauso wie Nationalismus oder solche Sachen. Solche Bestände bleiben, da kann man in Krisen appellieren dran. Und dann, wenn genügend Menschen ressentimentbereit sind, weil sie sich ärgern, weil sie frustriert sind, weil sie Verluste haben, weil ihr Selbstwertgefühl kaputt gegangen ist, dann kann man sie mit sowas ködern. Also entweder mit nationalistischen oder eben mit solchen totalisierenden Themen. Und deswegen, finde ich, kommt alles darauf an, erstens natürlich eine Instrumentalisierung von Antikommunismusvorwürfen im traditionellen Sinne dagegen sich zu wenden. Ich sehe im Moment keine offensive Macht, die kommunistische Zustände irgendwo errichten will, aber sich dann durchaus gegen antidemokratische Positionen, seien sie nun von links oder von rechts begründet, zu wenden. Und da ist für mich aber der Kernpunkt nach wie vor, wer will, und das will Ihr gegenwärtiger Ministerpräsident, das hat er gezeigt, Konzentration politischer Macht. Wer will Opposition ausschalten? Wer will Unabhängigkeit der Gerichte torpedieren? Das alles geschieht ja zurzeit in Ungarn. Wer will Medien unterminieren? Das alles geschieht. Und dagegen einen Kampf zu wenden und zu sagen, und diese Leute, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen empirisch sagen, aber diese Leute, die das machen, die haben vor 20 Jahren ganz anders mit den Wölfen geheult, das finde ich ist einleuchtend und da kann man auch darauf verweisen.
Ja. Ausgangspunkt war das Diktum von Thomas Mann aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges mit der Grundtorheit seiner Epoche, und das Schöne an Thomas Mann ist, dass er ja immer das eine und sein Gegenteil in seiner Sprachmelodie mit hineinnimmt, und deshalb gebe ich Ihnen dieses kurze Zitat nochmal mit auf den Heimweg. Ich kann nicht umhin, in dem Schrecken der bürgerlichen Welt vor dem Wort Kommunismus, und dann kommt noch ein Nebensatz, etwas Abergläubisches und Kindisches zu sehen, die Grundtorheit unserer Epoche, ist dann doch etwas anderes als das, was man auf vielen Internetseiten, die Kommunismus rechtfertigen, mit diesem Zitat dann macht. Das war das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem Jahrbuch für historische Kommunismusforschung. Das erscheint übrigens im Aufbau Verlag. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance, Gesine Schwan, bei Christian Ungvari vom Institut für die Erforschung der Ungarischen Revolution Budapest, bei dem Mitglied des Deutschen Bundestages, Fraktion Die Linke und Politikwissenschaftler Jan Korte und bei Andreas Wirsching, dem Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.